die Bibel mehr als nur ein Buch. Und wir haben schon einige Daten, einige Zahlen gehört in der Begrüßung, dass die Bibel zum Beispiel in 2400 Sprachen übersetzt wurde bisher. Und jedes Jahr kommen 30 bis 40 neue Sprachen hinzu. Und während wir hier zusammensitzen, sind auf der ganzen Welt verstreut Hunderte von gläubigen Männern in verschiedenen Missionswerken unterwegs bei unerreichten Stämmen, die im Begriff sind, wieder die Bibel oder Bibelteile in neue Sprachen zu übersetzen. Und wir haben auch gehört, dass die Bibel der Bestseller aller Zeiten ist. Das am meisten verbreitetste Buch. Nun, ich habe nach meinem alten Beruf aufgegeben habe, als ich in der Industrie gearbeitet habe, habe ich 15 Jahre lang in einem Verlag gearbeitet und ich weiß, was es bedeutet, wie stolz ein Verlag ist, wenn der einen Bestseller auf den Markt bringt. Ja? Und wenn dieser Bestseller dann noch in ein paar Sprachen übersetzt wurde, da kann man wirklich sich freuen, wenn man sagt, wenn dieses Buch, was wir rausgebracht haben, ist schon in 10 verschiedenen Sprachen übersetzt worden. Aber die Bibel ist in 2400 Sprachen übersetzt. Und die Bibel hat auch eine größere Verbreitung. Ja, wenn wir mal so einen Konzalik, so einen Kriminalroman sehen und der hat dann mal vielleicht 50.000 Auflage oder 100.000 Auflage und es gibt auch im christlichen Raum gibt's auch Bücher, die sind millionenfach aufgelegt. Da kann man nur sagen, alle Hochachtung. Wirklich tolles Vertriebssystem. Aber bei der Bibel ist es ganz anders. Die Bibel wird pro Jahr, jedes Jahr, etwa 200 bis 300 Millionen Mal von. Das ist gewaltig. Kann man nur sagen, allergrößte Hochachtung. Aber die große Verbreitung der Bibel, liebe Freunde, beantwortet nicht die Frage, ob die Bibel das ist, was sie beansprucht zu sein. Nämlich Gottes Wort. Und nicht nur Gottes Wort enthält, sondern von der ersten Seite bis zur letzten Seite Gottes Wort ist. Das wird durch die große Verbreitung der Bibel nicht beantwortet. Ist die Bibel das Wort Gottes, das, was sie behauptet zu sein? Zum Beispiel im 2. Timotheus 3, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und der Apostel Petrus, der schreibt auch was ganz Interessantes über die Bibel. Das lesen wir im 2. Brief von ihm, Kapitel 1. Denn niemals, sagt er, wurde eine Weissagung durch lichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Nun, wenn es stimmt, dass Gott in früheren Zeiten durch Propheten und dann zuletzt durch seinen Sohn direkt zu uns gesprochen hat. Und das, was sie gesprochen haben, wird niedergeschrieben, ist uns überliefert in der Bibel, dann bedeutet die Ablehnung der Bibel gleichzeitig auch eine Ablehnung Gottes. Ist doch klar. Und da merken wir schon, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema Bibel ernstlich zu beschäftigen. Nun, kann der Mensch erkennen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Und da behaupte ich, ja, ich bin davon überzeugt, dass man es erkennen kann. Ich werde heute einige Beweise nennen. Nun, wenn ich euch fragen würde, wie kann man beweisen, dass die Sonne scheint draußen? Ja, jetzt ist ja untergegangen, aber tagsüber. Wie kann es sein, dass die Sonne scheint? Blöde Frage, kann man eigentlich sagen, ja. Aber im Grunde genommen, jeder weiß das, indem ich mich der Sonne aussetze, ihr Licht sehe und ihre Wärme spüre. Das ist für mich ein empirischer Beweis mit meinen Sinnen, dass die Sonne am Himmel steht. Und so wie wir das Licht der Sonne sehen und ihre Wärme spüren, so scheint auch das Licht der Wahrheit der Bibel in unser Herz und erwärmt es, wenn ich mich, und das ist die Voraussetzung, wenn ich mich ihr aussetze. Ich werde auch nicht das Licht der Sonne und die Wärme spüren, wenn ich irgendwo 3 Etagen unter der Erde im Bunker sitze. Also wenn ich mich der Sonne aussetze, so wie ich mich dann der Bibel aussetze, werde ich erkennen, was die Bibel für eine Wirkung hat auf mich, auf mein Denken. Und das haben Millionen von Menschen in allen Jahrhunderten erfahren. Menschen wurden und werden durch dieses Buch verändert. Und heute Abend will ich euch zwei Beweisgruppen vorstellen, die das belegen. Und ich teile sie auf einmal in die sogenannten äußeren Beweise und dann die inneren Beweise. Und unter äußeren Beweisen verstehe ich literarische Beweise oder und historische Beweise. Und dann die inneren Beweise, das sind die Dinge, die aus der Botschaft der Bibel selbst herauskommen. Und ich beginne mal mit den äußeren Beweisen, also mit den literarischen und historischen Beweisführungen für den göttlichen Ursprung der Bibel. Nun, wir wissen, liebe Freunde, dass alle großen Religionen heilige Bücher haben. Viele von ihnen werden wir nicht kennen. Haben wir noch nie in der Hand gehabt, wahrscheinlich auch noch nie gesehen, irgendwo im Buchladen, wenn ich an die heiligen Bücher der asiatischen Religionen denke. Bhagavad Gita oder die Vreden. Vielleicht haben wir mal gehört, vielleicht mal irgendwo im Wikipedia oder irgendwo im Lexikon mal gesehen oder was, mit Hinduismus und Buddhismus und so weiter, aber eigentlich keine Berührungspunkte. Es gibt allerdings von einer Religion natürlich ein Buch, was wir zumindest vom Namen her schon oft gehört haben, weil eben so viele Anhänger dieser Religion in unserem Land leben. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Der Koran. Natürlich. Der Koran ist uns am ehesten bekannt. Und ich will einfach einmal nicht über den Koran referieren heute Abend, aber ich will einfach am Anfang einfach einmal die Struktur des Korans neben die Struktur der Bibel stellen. Nur einmal zum Vergleich. Beim Koran haben wir einen menschlichen Verfasser. Das heißt, einer hat gesprochen und andere haben das aufgeschrieben, weil Mohammed nicht schreiben konnte. Andere haben das dann notiert. Der Koran hat keinen richtigen Anfang. Er hat keinen richtigen Höhepunkt oder auch Wendepunkt oder wie ich nennen mag. Er hat kein richtiges Ende. Deswegen ist die Struktur, die Ordnung im Koran auch eher willkürlich getroffen worden. Man hat die Ordnung so angesetzt, dass man die längsten Kapitel oder Suren nach vorne gesetzt und die kürzesten nach hinten, unabhängig von der zeitlichen Entstehung oder vom Inhalt. Der Koran ist im Grunde genommen nur eher eine Sammlung von Sprüchen und Sprichworten. Keine zusammenhängende Geschichte wird erzählt. Und da kann ich nur sagen, die Bibel, auch von dieser äußeren Struktur, von der Ordnung her, ist da ganz, ganz anders. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben. Mindestens 40 Männer haben an der Bibel mitgeschrieben, in diesem Zeitrahmen von 1600 Jahren. Und die Bibel hat einen klar definierten Anfang. Die Bibel hat auch einen klar definierten Höhepunkt. Oder ich könnte auch sagen, einen klar definierten Wendepunkt in den Geschichten der Bibel. Und die Bibel hat auch ein klar definiertes Ende. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich gerne wirklich wissen, wie es am Anfang losging. Und in der Bibel fängt genau da der Bericht Gottes an, wie er alles gemacht hat. Und dann stückchenweise wird uns die Geschichte Gottes mit uns Menschen geschildert. Eigentlich ist die Bibel ja gar kein einzelnes Buch, sondern die Bibel ist in Wirklichkeit eine ganze Bibliothek, bestehend aus 66 Büchern. Eigentlich sage ich lieber 70 Bücher. Weil ich zähle die Psalmen, so wie das die Israeliten, wie die Juden das tun, nicht als ein Buch, sondern als fünf. Und wenn man die Psalmen als fünf separate Bücher zählt, haben wir in der Bibel 70 Bücher. Und die Bücher der Bibel, dieser Bibliothek, die gehören zu den unterschiedlichsten Literaturgattungen. Ganz unterschiedliche Literaturgattungen. Zum Beispiel diese Psalmen, wir haben fünf Bücher mit Liedtexten. Wir haben 22 Geschichtsbücher in der Bibel. Wir haben 18 prophetische Bücher, 21 Briefe, 3 Bücher, die zur sogenannten Weisheitsliteratur gehören. Und ein Buch haben wir sogar voller Liebeslieder. Also eine große Palette an verschiedenen Literaturgattungen. Und die Schreiber der Bibel, die übrigens in drei verschiedenen Sprachen geschrieben haben, nämlich Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, die kamen auch aus den unterschiedlichsten sozialen Verhältnissen, Hintergründen, ganz unterschiedliche Hintergründe. Ich will mal einige nur nennen, nur einige Beispiele. Ein Universitätsabgeordneten mit Namen Moses oder ein General, einen Ministerpräsidenten, einen Mundschenk, Könige, Hirten, Fischer, Zöllner, einen Arzt war sogar dabei, also Akademiker, ein Zeltmacher. Also wir sehen, dass die Bibel nicht nur in einem Zeitrahmen von 1600 Jahren von mindestens 40 Männern geschrieben wurde, sondern dass diese Schreiber der Bibel, dass sie aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten kamen. Das alleine ist schon ein Wunder, denn es gibt kein einziges größeres Werk der antiken Weltliteratur eines einzelnen Autoren, in dem man keine Unstimmigkeiten, keine Widersprüche entdeckt, weil Menschen sich einfach weiterentwickeln. Aber bei der Bibel, wo es nicht nur einen Autoren, also einen Schreiber, wo es nicht nur in einer Lebenszeit, in einer Generation entstand, dieses Werk, sondern in 1600 Jahren. Stellt euch mal vor, im Jahre 400 nach Christus hätten wir einen alten Germanen ihm einen Auftrag gegeben, ein Buch zu schreiben zu dem und dem Thema. Und dann im Laufe der Jahrhunderte hätten sich 40 Autoren angeschlossen, bis in die Neuzeit Bert Brecht und was auch immer. Ja, Walter von der Vogelweide und wer da alle mitgeschrieben, Lessing und Goethe, alle haben mitgeschrieben. Was für ein Sammelsurium wäre das geworden. Aber hier haben wir 1600 Jahre, 40 Männer und ein roter Faden durch die Bibel. Ein durchgehende Geschichte Gottes mit uns Menschen. Also die Bibel ist ganz anders als die Bücher der Weltliteratur. Wir haben in der Bibel eine vollkommene Harmonie, ohne Widersprüche. Aber da wird vielleicht jemand einwenden, ein Skeptiker, ob die Bibel denn, die wir heute in unserer Hand haben, ob die überhaupt glaubwürdig ist. Wie sieht es aus? Ist die Bibel denn nicht an vielen Stellen gefälscht? Haben wir wirklich die Originale oder haben wir eine Sicherheit, dass das, was wir in unserer Hand halten, mit den Originalen identisch ist? Nun, gerade in den letzten Jahrzehnten sind da eine Menge Dinge erschienen, in Deutschland vor allen Dingen. Manche andere Länder oder die meisten anderen Länder, die haben das gleich als Blödsinn abgetan. Nur die Deutschen saugen scheinbar all diesen Käse auf, da kann man nur wundern sich, ja. Das fing an vor 10, 15 Jahren mit einem Buch, das hieß Verschlusssache Jesus. Erinnert euch vielleicht dran, ja? Da gab es so viele auch in evangelikalen Gemeinden, die sagten, das musst du mal lesen. Und jetzt gerade vor ein, zwei Jahren gab es dieses Buch Sakrileg. Wurde auch verfilmt, ja? Da gingen auch Wellen durch die Gemeinden und so weiter. Ich sag dir eins, lieber Freund, lies den Käse gar nicht. Weil es bringt dich kein Millimeter. Und das ist nur erfunden. In den meisten anderen westlichen Ländern sind diese Autoren sofort unten durchgefallen. Nur in Deutschland haben die einen wahnsinnigen Erfolg. Also, die Frage, wenn sie ehrlich gestellt wird von einem Skeptiker, ob wir den Manuskripten, die unsere Bibel zugrunde legen, ob wir denen vertrauen können, die nehme ich sehr ernst. Und die müssen wir auch ernst nehmen. Weil wir eben keine Originaldokumente vom Alten und Neuen Testament haben, sondern nur Abschriften, also alte Manuskripte. Woher kann ich denn wissen, dass unsere Bibel wirklich mit diesem Urtext übereinstimmt? Das ist eine gute Frage. Und deswegen fangen wir mit dem Alten Testament mal kurz an. Die älteste hebräische Abschrift des Alten Testaments stammt aus dem 9. Jahrhundert nach Christus. Man nennt das genannten masoretischen Schriften. Kann man manchen alten Bibeln, die haben so Anmerkungen dabei, masoretischer Text steht da manchmal dabei und so weiter. Der Name kommt daher, weil diese Abschriften aus dem 9. Jahrhundert nach Christus von einer Sekte oder von einer Gruppe von Gelehrten, jüdischen Gelehrten war, die man die Masoreten nannte. So. Da Da könnte man auf den Gedanken wirklich kommen, liebe Freunde, ja, 900 Jahre Abstand zwischen Alten Testament, Abschluss des Alten Testaments, wenn ich die 400 Jahre Schweigen von Malachi bis zur Geburt des Herrn Jesus dazu nehme, dann sind es sogar 1300 Jahre dazwischen. Das liegt doch auf der Hand, dass da Fehler drin sind, oder? Ja, müsste man sagen, wenn es nichts anderes gäbe. Aber zum Glück gab es einen ägyptischen König, der lebte im zweiten, dritten Jahrhundert vor Christus, hat einen ganz lustigen Namen. Der Mann hieß Ptolemäus Philadelphus. Und der wollte seinen jüdischen Untertanen einen Gefallen tun, weil die jüdischen Untertanen in seinem Land, in Ägypten, die haben so über die Generationen hin sehr viel vom Hebräischen verlernt. Und die wollten gerne ihr Altes Testament nicht mehr in Hebräisch lesen, sondern in Griechisch. Und dann hat dieser ägyptische König, Ptolemäus Philadelphus, der hat dann das alte Hebräische Testament ins Griechische übersetzt. Und da hat er den Auftrag gegeben an 70 hellenistische, also griechische Juden aus Alexandria. Die haben sich dann an die Arbeit gemacht. Und weil das 70 Gelehrte waren, die das Alte Testament vom Hebräischen, Aramäischen ins Griechische übersetzt haben, nennt man diese griechische Übersetzung des Alten Testaments Septuaginta. Habt ihr vielleicht schon mal gehört in der Schule? Und erstaunlicherweise, diese Septuaginta, die also im zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden ist, ist 99% identisch mit unserem Testament. So viel zur Genauigkeit, zur verbrieften Glaubwürdigkeit der alttestamentlichen Schriften. Wir sind also nicht angewiesen auf diese Schriften der Masoreten aus dem 9. Jahrhundert nach Christus, sondern wir können zurückgreifen und zeigen, das Alte Testament ist identisch, das Hebräische, mit dem Griechischen, mit der griechischen Übersetzung der Septuaginta. Nun, viele Bibelkritiker, die haben behauptet, dass vor allem die verblüffend genauen Vorhersagen im Alten Testament, gerade wenn es um Jesus Christus ging, gerade auch wenn es um den Propheten Jesaja ging, dass man die erst hineingeschrieben hat, nachdem das passiert war mit Jesus Christus. Der Prophet Jesaja wird ja manchmal als der Evangelist des Alten Testaments beschrieben. Und dann machte man 1947 eine gewaltige, sensationelle Entdeckung. War ein ganz famoses Jahr. Also nicht nur deswegen, weil ich da geboren wurde, sondern da war was anderes, was viel Wichtigeres und Größeres passiert. Nämlich Qumran wurde entdeckt 1947 am Toten Meer. Da wurden Schriftrollen der Essener gefunden. In den folgenden Jahren in 11 Höhlen fand man insgesamt 700 bis 800 Schriftrollen, teilweise exzellent erhalten. Nun, vieles von diesen Schriftrollen bezog sich auf die Gesellschaft der Essener. Ernteerträge, wurde genau Buch geführt, ja, wo was gelagert war und so weiter. Aber es gab auch sehr viele Schriftrollen, die dort in den Höhlen feinsäuberlich gelagert waren. Es gab auch viele Schriftrollen mit religiösen, biblischen Texten aus dem Alten Testament. Unter anderem hat man in diesen Höhlen das komplette Buch des Propheten Jesaja. Die komplette Rolle. Und da ging ein Schrei durch die Gelehrtenwelt der liberalen Theologen. Weil man dachte, jetzt haben wir das ganze Buch Jesaja, was nachweislich zweites Jahrhundert vor Christus dort eingelagert wurde. Und jetzt werden wir beweisen, dass all diese verblüffenden Erfüllungen, dass die erst später, dass die gar nicht da drin stehen. Und man las diese Rolle und entdeckte, dass sie 99% mit dem übereinstimmt, was wir im Propheten Jesaja in unseren Bibeln auch finden. Und diese alte Schriftrolle, Wolfgang kann das sicherlich bestätigen, kann jeder heute in Israel besichtigen. Und zwar im Haus des Buches in Jerusalem. Stimmt das, Wolfgang? Warst du da drin? Bitte, wer mir nicht glaubt, hier haben wir einen Experten sitzen. Also, die Glaubwürdigkeit des Alten Testaments steht völlig außer Frage, dass die Manuskripte, die wir haben, nach denen unsere Übersetzungen sind, dass die absolut identisch sind mit den Originalen. Kommen wir zum Neuen Testament. Nun, die Originalschriften des Neuen Testaments, die wurden ja alle verfasst zwischen dem Jahr, na ich sag mal etwa, 45 und 100 nach Christus. Da wurden alle neutestamentlichen Bücher geschrieben. Und als diese Bücher verfasst wurden und Briefe und so weiter, da lebten noch viele Augenzeugen. Und die konnten sich an das erinnern, was der Herr Jesus in seinem Leben hier gesagt hat. Und wenn da ein Evangelist, Markus oder wer auch immer, geschrieben hat von einem Blinden an den Toren Jerichos oder von einem gelähmten Mann am Beich Bethesda, den der Herr Jesus heil gemacht hat, dann wären diese Augenzeugen sofort aufgesprungen und haben gesagt, stopp, kommt mal alle mit. Ich zeige euch den Kerl am Teich Bethesda, der liegt immer noch da. Oder der blinde Bartimäus, der ist immer noch blind. Aber hat keiner gemacht. Warum? Weil es stimmte, was diese Zeugen niedergeschrieben haben. Alles stimmte, es waren Augenzeugen noch da. Nun, die ältesten Abschriften, die wir haben, auf denen aufgrund dessen unser Neues Testament verfasst oder geschrieben wurde, die ältesten Abschriften, die reichen zurück bis ins 3. und 4. Jahrhundert nach Christus. Könnte man denken, ist ja auch eine lange Zeit. Das sind so bekannte Namen, habt ihr vielleicht schon mal in der Schule gehört oder was, Codex Vaticanus oder Codex Sinaiticus. Diese Namen werden immer in Verbindung gebracht mit dem deutschen Tischendorf, der die entdeckt hat. Also einmal im Sinai-Gebirge in dieser, und dann hatte er auch Zutritt zu den Archiven des Vatikans. Hat da eine großartige Arbeit auch geleistet. Nun, einzelne Fragmente von neutestamentlichen Büchern aus Papyrus, die stammen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Also die gehen noch näher ran ans Original. Und das älteste Papyrus-Fragment, was wir kennen, hat einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium und man vermutet, dass dieses Fragment sogar aus dem Jahre 70 nach Christus besteht. Vielleicht sogar das Original ist von Johannes. Und die Frage, die sich ergibt, sind diese Manuskripte, die, ich sage mal, 100 bis 300 Jahre nach den Originalen geschrieben worden sind, sind die vertrauenswürdig? Können wir sein, dass das mit dem Original auch übereinstimmt? Und um dieses Problem mal von einer anderen Seite zu beleuchten, will ich euch ein Beispiel bringen. Ein Vergleich zu anderen geschichtlichen Werken. Da haben wir zum Beispiel von Cäsar ein Werk, das heißt Gallischer Krieg. Das wurde geschrieben im Jahre 60 vor Christus. Nun, Originale von diesem Werk gibt es keine mehr. Und die älteste Abschrift stammt aus dem Ende des 6. Jahrhunderts und es gibt nur 9 bis 10 gut erhaltene Abschriften. Oder ein anderes Werk von Tacitus, das ist ein römischer Geschichtsschreiber, 55 bis 118 nach Christus hat er gelebt, von dem stammen 2 große Geschichtswerke. Auch von diesen Werken gibt es keine Originale. Und die älteste Abschrift, die stammt aus dem 9. Jahrhundert nach Christus und es existiert nur ein einziges Exemplar von dieser Schrift, die 1000 Jahre später verfasst wurde. Und niemand in unseren Schulen und Universitäten wird die geschichtlichen Tatsachen der oben erwähnten, dieser erwähnten Werke auch nur im geringsten anzweifeln, obwohl die wenigen vorhandenen Manuskripte 700 bis 1000 Jahre nach dem tatsächlichen Ereignis geschrieben wurden. Oder wir kennen noch ein anderes Beispiel. Hier gar nicht weit von hier, ja? Gar nicht weit von hier. Da gibt's ein Denkmal. Kennt ihr vielleicht, ja? Kennt ihr das Denkmal? Hermanns Denkmal im Teutoburger Wald. Ist auch so eine Sache, ja? Die Leute, die fit sind in Geschichte, die wissen, Dieses Hermannsdenkmal wurde, ja, der Typ hieß, der hieß ja überhaupt nicht Hermann, ja. Ich weiß gar nicht, wie der an den Namen Hermann kam. Der hieß Armin. Armin der Cherusker bei der sogenannten Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus den Römern einen auf den Helm gehauen. Leute, die ältesten Manuskripte, die dieses Ereignis schriftlich fixieren, stammen aus dem Jahr 1000 nach Christus. Also etwa 1000 Jahre später haben wir die ältesten Dokumente davon. Und es gibt auch noch nicht mal 10 Exemplare. Und da ist man sich so sicher, trotz mancher Zweifel, die man vielleicht hat mit dem geschichtlichen Einordnung, aber da ist man so sicher, dass das stattgefunden hat, diese Schlacht, irgendwo, vielleicht nicht im Teutoburger Wald, vielleicht ein bisschen daneben oder was, dass man sogar ein Denkmal gebaut hat. Erstaunlich, ja? Ganz erstaunlich. Dieses Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Nun, das Neue Testament ist da wesentlich besser dokumentiert. Ich habe bewusst diese geschichtlichen Ereignisse einfach vorgestellt, um zu zeigen, mit welch unterschiedlichem Maß man in der Geschichte, wenn es um die Wahrheit der Bibel geht, wie mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Das Neue Testament ist besser, viel besser dokumentiert. Wir haben mindestens 4000, nicht 10, nicht 12, nicht 3, sondern 4000 ganze oder fast ganze Handschriften des Neuen Testaments und die auch nicht 1000 Jahre dazwischen haben, sondern bis 200 Jahre rangehen ans Original. Wir haben 13.000 Handschriften vom Teilen des Neuen Testaments. Wir haben 9.000 Handschriften von sogenannten antiken Übersetzungen. Das sind die Neuen Testamente, die man in den Gemeinden damals, so um das 6. Jahrhundert, gelesen hat in den Gemeinden. Das heißt also, wir haben insgesamt etwa 20.000 Dokumente. Nicht ein Dutzend, 26.000. Und da kann ich euch gleich sagen, liebe Freunde, wer in den folgenden Jahrhunderten die Bibel fälschen wollte, der muss das in 26.000 Manuskripten tun. Sonst fällt das auf, oder? Da merken wir schon, vergesst das. Wenn Leute kommen zu euch und sagen, die Bibel ist gefälscht, vergiss es. Das ist technisch gar nicht möglich. Bei so vielen Manuskripten, wo soll er die alle herkriegen, um die zu fälschen? Nun, zu den stärksten äußeren Beweisen für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, der Bibel, müssen natürlich die Prophezeiungen der Bibel herangezogen werden. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, das alleine haut einen schon um. Die erfüllten Prophezeiungen der Bibel, weil kein vergleichbares Buch in der Menschheitsgeschichte gibt, in dem auch nur annähernd etwas Vergleichbares zu finden wäre, wie die erfüllten Prophezeiungen in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwelche Ausschnitte oder Abschnitte aus den Büchern von einem so gefeierten Propheten mit Namen Nostradamus gelesen habt. Wenn ihr das lest, da fasst ihr euch an den Kopf, ja, was man da alles hineinlegt, wo man aber nichts erkennen kann. Und was ist da die Bibel für einen Unterschied? Nun, der Professor Werner Gitt, der hat uns mal eine Rechnung gegeben, eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und er fängt diese Wahrscheinlichkeitsrechnung erstmal an, indem er etwas über die Anzahl der prophetischen Aussagen sagt. Er sagt, die Bibel in Kapitel aufgeteilt, das war ja nicht im Original, sondern hat man später, damit man sich besser zurechtfindet, die Bibel hat 1189 Kapitel oder etwas über 31.000 Verse. Und 6.408 Verse davon enthalten prophetische Aussagen. Und von der Hälfte etwa dieser prophetischen Aussagen, also 3.200, haben sich bereits erfüllt. Nun, Professor Gitt, der hat mit der Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach aufgezeigt, wie unmöglich es ist, dass sich die Aussagen aus 3200 Versen zufällig erfüllt haben können. Und ich könnte euch eine Zahl nennen, die werde ich auch hinter euch nennen, aber mit der Zahl könnt ihr gar nichts anfangen, weil da gibt es keinen Namen mehr für. Ja, da wird mit Potenzen gerechnet und so weiter. Deswegen hat Werner Gitt ein Beispiel gebracht. Das will ich euch auch vortragen. Und zwar ein Beispiel, wir stellen uns vor den Weltraum und da ist irgendwo im Weltraum ein Stern mit Namen, den gibt es wirklich, Sirius. Das ist ein Stern der Kategorie, der Größenkategorie 1 im Sternbild großer Hund. Dieser Sirius, der ist etwa 82 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. 82 Billionen Kilometer. Und jetzt stellen wir uns vor, in diesem Beispiel von Werner Gitt, wir spannen eine Schnur zwischen der Erde und dem Sirius. Ja? Und auf dieser Schnur setzen wir Ameisen. Eine hinter der anderen. Jede Ameise etwa 5 mm lang. Ja, können wir vorstellen, ja? So, alle Ameisen sind schwarz. Nur eine einzige Ameise hat einen roten Punkt am Rücken. Nur eine. Irgendwo. 2 Billionen Kilometer. Und jetzt, die ganze, wir sind ja nicht so viele, wir passen gut in den Flieger rein. Wir setzen uns alle in einen Düsenjäger. Ja? Und wir fahren oder fliegen diese Schnur entlang zum Stern Sirius. Und das Flugzeug fliegt etwa 1000 Stundenkilometer schnell. Nur damit ihr euch ein bisschen Bild machen könnt, wie lang die Reise sein wird, die wird etwa 9,4 Millionen Jahre dauern. 9,4 Millionen Jahre. Und damit der Pilot nicht schummelt, binden wir dem die Augen zu. Damit er nicht gucken kann, wo wir gerade vorbeifliegen. Jetzt frage ich euch, wenn wir jetzt alle zusammen im Chor rufen, Stopp! Und der hält die Maschine an. Was glaubt ihr denn, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau neben der roten Ameise zum Stehen kommen? Nicht sehr groß, oder? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Nun, mathematisch ausgedrückt wäre das, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 mal 10 hoch 20. Das ist also eine 1 mit 20 Nullen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir neben der roten Ameise zum Stehen kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass 3200 prophetische Aussagen zufällig in Erfüllung gegangen sind, die ist nicht eine 1 mit 20 Nullen, sondern das ist eine 17 mit 983 Nullen. Ich mache jetzt extra eine Pause, nicht, dass ihr denkt, ich hätte den Text vergessen. Sondern ich möchte gerne, dass das richtig sickert bei euch. Da merkt ihr schon, es ist ausgeschlossen, dass die Prophetien in der Bibel zufällig sich erfüllt haben. Da gab es eine Universität, ich habe den Namen jetzt mir nicht notiert, ich habe den aber zu Hause mir notiert. Ich habe den auch nicht bei mir, weil mir halt spontan der Gedanke kommt. Ja? Wir haben eine Studentengruppe mit einem Professor, der hat in Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Aufgabe gestellt. Nicht mit 3200 Aussagen, prophetische, sondern nur 8. 8 prophetische Aussagen, beginnend mit Bethlehem, mit dem Geburtsort des Herrn Jesus. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Messias in diesem Ort geboren wird? Und dann hat er mit den Studenten dann ausgerechnet, so und so viele Orte gibt es in Israel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der Ort von den Hunderten, die da gibt, drin, und dann die nächste. 8 Aussagen, prophetische Aussagen über den Herrn Jesus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erfüllt wird? Und er hat diese Aufgabe nicht alleine gestellt, sondern hat die gleiche Aufgabe in einer anderen Universität in den USA einer anderen Studentengruppe gegeben. Und dann hat er die Ergebnisse miteinander übereinander gebracht und hat dann noch einmal runtergerechnet, um keinem Kritiker auch nur den Ansatz der Möglichkeit zu geben, dass er sagt, ihr habt rechnet. Sondern er wollte ganz sicher gehen. Und wisst ihr, was zu welchem Ergebnis der kam? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass nur 8 Prophezeiungen sich erfüllen? Er hat das dann auch in seiner Dokumentation mit einem Beispiel verglichen. Stellt euch vor, Deutschland, Österreich und Schweiz. Alle drei Länder sind bedeckt mit, es gibt 10-Euro-Münzen, wusstet ihr das? Habt ihr die schon mal gesehen? Die kann man in der Bank kaufen, die sind nicht im Umlauf, aber die sind ein gültiges Zahlungsmittel, sind so ein richtig dickes Teil. Er hat die, in Amerika haben das mit Silberdollar, aber hat etwa die gleiche Größe. Stell dir vor, alle drei Länder, der Boden ist bedeckt mit Silberdollars. Und die Schicht ist einen halben Meter dick. Einen halben Meter dick. Und du fliegst jetzt oder du läufst, Hubschrauber oder zu Fuß oder was auch immer, du läufst durch diese drei Länder. Bist lang, wochenlang, monatelang unterwegs. Und irgendwann, ohne hinzugucken, greifst du einfach nach unten in diesen Haufen, einen halben Meter Schicht Silberdollars. Und du ziehst den einen heraus, der mit einem roten Punkt gekennzeichnet ist. Eine Münze ist gekennzeichnet. Das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass 8 Prophezeiungen sich in einer Person, in dem Herrn Jesus, erfüllt haben. Und da merken wir schon, liebe Freunde, das ist völlig ausgeschlossen. Aber die biblische Prophetie, und da will ich noch weiter dabei bleiben, die konzentriert sich im Laufe der Zeit immer mehr auf einen besonderen Punkt hin. Das ist wie so ein Brennglas, was immer enger wird, auf einen Punkt, nämlich auf den Höhepunkt der gesamten Menschheitsgeschichte. Oder ich könnte auch sagen, der gesamten Botschaft der Bibel. Und der Punkt, auf den diese Prophetie hinweist, ist eine Person. Und ihr habt schon erraten, ja? Der Herr Jesus, Sohn Gottes, als er auf die Welt kam. Deswegen lesen wir im Neuen Testament diesen wunderbaren Satz, den wir manchmal so leichtfertig übergehen. Da heißt es im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit gekommen war. Das heißt, als das Vollmaß, also der Zeitpunkt gekommen war, den Gott schon vor Urzeiten festgelegt hat, als dieser Zeitpunkt gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das war der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte, als der Sohn Gottes Mensch wurde. Und das ist in der Tat ein absolutes Phänomen. Der Herr Jesus ist die einzige Person in der Weltgeschichte, deren Lebenslauf schon tausende Jahre vorher, bevor er geboren wurde, feststand. Stell dir das mal vor. Sein Lebenslauf stand fest. Wisst ihr, man sagt, dass es etwa um die 300 Prophezeiungen im Alten Testament gab, die sich auf den Herrn Jesus bezogen haben und die sich in seinem Leben auf der Erde vor 2000 Jahren erfüllt haben. Und ich will beispielhaft 12 dieser Prophezeiungen kurz ansprechen, um euch zu zeigen, wie präzise die Bibel prophezeit oder vorhersagt, was passieren wird. Erstens, dass der Herr Jesus zwar als Kind geboren wird, aber in Wirklichkeit geschieht etwas viel Größeres. Nämlich ein Sohn wird gegeben. Welcher Sohn? Nicht so laut. Welcher Sohn wird gegeben? Ja, der Sohn Gottes. Oder denken wir, dass der Herr Jesus von einer Jungfrau geboren werden sollte? Oder denken wir, dass er in Bethlehem kommen sollte? Das wurde schon 600 bis 700 Jahre bevor er geboren wurde gesagt, niedergeschrieben durch den Propheten Micha. Und das Interessante ist, Gott ist so präzise in seiner Vorhersage, dass er nicht nur sagt Bethlehem, sondern er sagt Bethlehem Ephrata. Damit keiner zum falschen Bethlehem läuft, weil es ein anderes Bethlehem gibt im Norden Israels. Und Ephrata, das heißt so viel wie Landkreis in Judäa. Ein Landkreis in Judäa. 15 oder 20 Kilometer von Jerusalem entfernt. Stimmt das? Etwa? Nicht ganz so weit. 12. So etwa. Die Bibel ist so präzise, dass sie sagt, Bethlehem Ephrata, im Landkreis Ephrata. Da kommt der hervor, dessen Ursprünge von der Ewigkeit her sind. Da wird er zur Welt kommen. Oder denken wir an die Prophezeiung, dass der Herr Jesus auf einem Esel in Jerusalem unter großen Menschen ziehen wird. Oder dass er für 30 Geldstücke verkauft wird. Dass er ausgepeitscht geschlagen und bespuckt wird, dass man ihn tötet, dass man seine Hände und seine Füße durchbohrt. Leute, als das niedergeschrieben wurde, 1000 Jahre bevor es passiert ist, da gab es Kreuzigung noch gar nicht, wo Hände und Füße durchbohrt wurden durch Nägel. Oder denken wir daran, dass gesagt wurde, dass man ihm keinen einzigen Knochen brechen würde. Na, was ist das denn für eine sonderbare Prophezeiung? Ich will es euch erklären. Es gibt kaum eine brutalere Hinrichtungsmethode als den Tod am Kreuz. Wenn Männer am Kreuz festgenagelt werden, weil die Wunden, die man ihnen da zufügt, das sind keine tödlichen Wunden. Das Erste, was passiert ist, innerhalb von kürzester Zeit, ein großes Wundfieber überfällt diese Männer. Ist ja klar, den Dreck, die rostigen Nägel und so weiter. Und der Tod am Kreuz tritt nicht durch diese Wunden ein, sondern meistens tritt der Tod durch Ersticken ein, weil die hängen dort und das Gewicht vom Oberkörper zieht nach vorne und schnürt die Atemwege zu. Und die Gehängten, die mussten sich auf ihren Nägeln in den Füßen aufstützen, um Luft zu holen. Und das war ein Todeskampf, der dauerte tagelang. Manche sagen, es konnte bis zu 9 Tagen dauern, bis der Tod eintrat. Und wir lesen das im Neuen Testament. Da kamen an diesem Freitagnachmittag, kamen dann Jünger des Herrn Jesus zu Pilatus und sie baten darum, dass sie den toten Leib des Herrn vom Kreuz nehmen durften. Und dann lesen wir, Pilatus wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, weil dieser Mann wusste, wie lange das dauert. Und er schickt einen Soldat Kreuze. Und der Soldat hat eine Eisenstange dabei. Und dann kommt der Soldat dahin und zerschlägt den Räubern rechts und links am Kreuz, neben dem Herrn Jesus, zerschlägt ihnen mit der Stange die Schienenbeine. Damit sie sich nicht mehr, die waren am Ringen, am Kämpfen, damit sie sich nicht mehr aufrichten können zum Atmen. Und der Tod schneller eintritt. Und dann kommen sie zu dem Herrn Jesus. Und die sehen sofort, der ist schon tot. Und einer der Soldaten nimmt eine Lanze und durchbohrt seine Seite. Und erfüllt damit, ohne dass er es weiß, die Prophezeiung, die 1000 Jahre vorher getroffen wurde. An ihm wird man keinen Knochen zerbrechen. Warum hat der Herr Jesus sich nicht gewehrt gegen den Tod? Es ist doch offensichtlich, liebe, weil der Herr Jesus wusste, dass sein Ziel ist. Als er geboren wurde, wusste er schon, wo sein Ziel, wo sein Leben endet. Er ist gekommen, so sagt er es doch selber. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Oder denken wir mal daran, dass man seine Kleider verteilt hat und über sein Gewand das losgeworfen hat. Oder dass man seinen toten Leib ins Grab eines reichen Mannes gelegt hat. Oder dass Gott ihn aus den Toten auferwecken wird. Also das und noch viel, viel mehr wurde vorhergesagt und hat sich buchstäblich erfüllt. Wenn du hier sitzt und Skeptiker bist, dann musst du mal darüber nachdenken, welche Antworten darauf gibt. Welche Antworten gibst du darauf? Was das Wort Gottes bedeutet für dich. Also, ich kann abschließend feststellen, die literarische und die historische Glaubwürdigkeit der Bibel steht völlig außer Frage. Völlig. Aber mindestens genauso überzeugend wie die literarischen und historischen Beweise sind die internen, die inneren Beweise, die aus der Botschaft der Bibel selbst kommen. Also die sogenannten inneren Beweise. Und da will ich jetzt auch noch einige Zeit verschwenden. Nein, nicht verschwenden, sondern verwenden. Es gibt kein Buch der Weltliteratur, liebe Freunde, das dermaßen gehasst, aber auch geliebt wurde, wie die Bibel. Kein Buch. Die Bibel ist wie ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit. Ein Lichtstrahl, der aus der Ewigkeit kommt und auf einen einzigen Punkt in der Menschheitsgeschichte, im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte hinleuchtet. Und zwar Jesus Christus. Und durch dieses Licht der Bibel, liebe Freunde, wird alles andere in unserem Leben, in unserem Denken ins Licht Gottes gestellt. Offenbar, sichtbar, erkennbar. Wisst ihr, wenn diese Behauptung stimmt, dann müsste man in der Bibel auch Antworten auf die existenziellsten Fragen finden, die jeder Mensch irgendwann sich einmal stellt. Die wichtigsten Fragen, die jedem durch den Kopf gehen, die Frage der Herkunft, wo komme ich denn her? Oder wozu lebe ich überhaupt? Oder dann die Frage des Jenseits. Ja, was ist denn hier, wenn ich hier abtrete? Was kommt denn danach? Wo gehe ich hin? Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, liebe Leute, dann muss man erwarten, dass auf diese Fragen Antworten gegeben werden. Und du suchst vergeblich Antworten auf diese Fragen in irgendeinem Religionsbuch. In der Bibel findest du die Antworten. Herkomme, die Bibel sagt es unmissverständlich. Wir sind geschaffen durch Gottes Hand. Und er hat uns geschaffen, um ein Gegenüber zu haben, um mit uns Gemeinschaft zu haben, eine persönliche Beziehung zu haben. Und das ist gleichzeitig die Antwort auf die Frage Nummer 2. Wozu lebe ich? Ich sag's euch, die höchste Erfüllung im Leben eines Menschen findet er in der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, Gott. Und diese Beziehung, die ist durch unsere Sünden kaputt gemacht worden, zerstört. Und diese Beziehung kann nur wiederhergestellt werden durch das, was der Sohn Gottes am Kreuz getan hat. Und wohin ich gehe? Na Leute, ich weiß das noch in den Fabriken, wie die Leute mit mir geredet haben damals. Hör doch auf mit dem Quatsch hier. 3 Meter unter der Grasnarbe ist Schluss. Ja, so ein Blödsinn. Mit den Leuten unter 4 Augen redest, dann sind die gar nicht mehr so sicher. Weil sie letztendlich Schiss haben, dass sie dann doch irgendwann mal vor dem Gott stehen müssen, den sie da so vehement ablehnen. Nein, nein, es ist nicht Schluss, nachdem du hier abgetreten bist. Jeder Mensch, egal ob du daran glaubst oder nicht, es ändert nichts an den Tatsachen. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Und Gott entscheidet in seinem Gericht über dich, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Und wenn du dich in diesem Leben mit Gott hast versöhnen lassen, dann wirst du deine Ewigkeit im Himmel zubringen. Das sagt die Bibel so unmissverständlich, so schnörkellos, so sachlich. Nicht irgendwie Fantasie ummalt oder sonst irgendwas, sondern ganz sachlich. Aber wenn du unversöhnt mit Gott diese Erde verlässt, dann erwartet dich eine Ewigkeit in der Gottesferne, in der Hölle. Ja Leute, die haben nicht meine Idee. Das sagt Gottes Wort. Und ich sag dir, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, als er 3 Jahre öffentlich gedient hat auf der Erde, er hat öfter von der Hölle geredet als vom Himmel. Das muss uns zu denken geben. Weil er wusste, was für ein furchtbarer Ort das ist. Und ich bitte dich, fange mal an, die Bibel zu lesen. Aber ernstlich. Aber bitte, lies sie, um die Wahrheit zu finden. Und nicht nur eine Bestätigung deiner bereits gefassten eigenen Weltanschauung. Wenn du so an die Bibel herangehst, dann verspricht dir Gott, dass du ihn findest. Er verspricht es dir, weil wir einen Gott haben, der sich nicht versteckt. Die Bibel sagt in Jeremia 29, Gott spricht, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden, spricht der Herr. Ja Mann, das ist ein Versprechen Gottes. Mach dich auf die Suche, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast. Wisst ihr, die Bibel erklärt uns auch die Ursache in unserem Leben, in unserem Erfahrungshorizont, in unserer Welt, die gibt uns Antworten auf so Widersprüche, die wir in unserem Leben haben, die wir alle kennen. Ja? Auf der einen Seite gibt's Harmonie, auf der anderen Seite Streit. Auf der einen Seite gibt's Moral, auf der anderen Seite Unmoral. Auf der einen Seite gibt's Schönheit, auf der anderen Seite gibt's Hässlichkeit. Oder Güte auf der einen Seite und Bosheit auf der anderen Seite. Ja Leute, wo kommen denn diese Widersprüche her? Wo kommt das her? Und ich kann euch eins sagen, weder Evolutionstheorie noch irgendeine Philosophie geben euch Antwort auf diese Fragen. Aber die Bibel tut es. Die Bibel zeigt uns, dass unser Leben und unser Wohlergehen unmittelbar mit unserer Beziehung zu Gott zusammenhängt. Und das Menschen finden inneren Frieden, wenn diese Beziehung wieder in Ordnung kommt. Mit dem Schöpfergott. In der Bibel finden wir die Gedanken Gottes über unser Leben und über unsere Zukunft. Und zwar ganz persönlich. Und der Höhepunkt der Bibel, der Höhepunkt der Botschaft der Bibel ist also das, was Gott für dich und für mich getan hat. Wisst ihr, wenn ich evangelisiere, da freue ich mich immer, dass es eine Tatsache gibt, die ich niemandem beweisen muss, die im Grunde genommen jeder weiß. Jeder von euch weiß, dass er ein Sünder ist. Dass da Dinge in deinem Leben gelaufen sind, die total daneben waren. Total daneben. Jeder weiß, dass das Blödsinn ist, was man in den Schlagern hört. Ja, wenn man davon liest hier, Sünde wäre, hätte was zu tun mit ein Stück zu viel essen. Ich habe gesündigt. Oder Sünde hat was Flensburg. Lasst euch nicht. Menschen wissen, Sünde ist Betrug, Sünde ist Lügen, Sünde ist unreine Gedanken, Sünde ist so vieles. Und wir wissen es. Und wir wissen, dass wir alle Sünder sind. Dass wir dem Maßstab Gottes nicht entsprechen. Und durch diese Sünden bist du von Gott getrennt. Egal, ob du meinst, ich habe auch genügend gute Werke getan. Das ist nicht aufzurechnen. Egal wie viele alte Omas du über die Straße geholfen hast. Keine Sünde kannst du ungeschehen machen. Und für jede Sünde musst du die Strafe tragen, die Gott verhängt hat. Die Bibel sagt im Jesaja 59, Vers 2, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Und was wir alle aus der Heiligkeit Gottes verdient haben, ist die ewige Verdammnis, der ewige Tod. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt im Römer 6, der Lohn für die Sünde, die wir alle verdient haben, ist der Tod. Trennung von der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist Gott. Wir alle sind verloren. Wir sind alles Todeskandidaten. Aber die frohe Botschaft ist, Gott liebt uns, und zwar liebt er jeden Menschen auf eine ganz unbeschreibliche Art. Unbeschreiblich. Und deswegen hat er sich einen Weg ausgedacht, um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, diesem Schicksal, ewige Trennung in der Hölle, diesem Schicksal zu entgehen. Auch dir gibt er die Möglichkeit. Und jetzt pass mal genau auf, was Gott gemacht hat. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern ewiges Leben hat. Und ich kann euch nur eins sagen, liebe Freunde, das ist der Höhepunkt in der Geschichte der Menschheit. Das ist der absolute Höhepunkt, was Gott da gemacht hat. Und ich sage dir noch was. Kein anderes Religionsbuch auf der Welt bietet dir eine vergleichbare Rettung an für eine Ewigkeit. Du wirst es vergeblich suchen. Etwas, was man vergleichen könnte mit dieser herrlichen Botschaft der Hoffnung und der Rettung für dich, wie es in der Bibel steht. Und da kann ich dir nur sagen, bei einer so großen Fülle von äußeren und inneren Beweisen für die Glaubwürdigkeit der Bibel, da bleibt im Grunde genommen nur noch ein einziges Problem. Wisst ihr, welches Problem das ist? Was meinst du? Du hast gerade, sag's mal laut. Du und ich, wir sind das Problem. Wir sind das einzige Problem. Gott hat so einen fantastischen Rettungsplan ausgedacht und auch hergestellt. Aber wir sind das Problem. Du und ich. Weil wir Menschen sehr gerne bestimmte Teile der Bibel für uns in Anspruch nehmen. Ja, Politiker machen das am liebsten. Die zitieren mal was aus der Bergpredigt. Das gibt ihnen so einen sozialen Anstrich. Ja. Aber sobald es um die Dinge der Ewigkeit geht, lehnt der Mensch die Bibel ab. Warum er das tut? Ich kann es dir sagen. Weil er von seiner gefallenen Natur aus nicht will, dass jemand von außen in sein Leben eingreifen will. Und genau das will Gott. Aber nicht zu deinem Schlechten, sondern zu deinem Besten. Genau das will er machen. Denke, dass ein Allmächtiger, ein Allwissender, ein heiliger und gerechter Gott in dein Leben eingreift, der ist den meisten Menschen unbequem. Und der führt den gefallenen Menschen dazu, die Botschaft der Bibel radikal abzulehnen. Manchmal fasse ich mir an den Kopf. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Menschen alles glauben. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Das lehnen sie ab. Und weil sich der Mensch von seiner sündigen Natur aus dagegen wehrt, dass Gott von außen in sein Leben eingreift, deswegen wundert uns auch nicht ein Ergebnis, was wir einmal mit unserer Jugendgruppe hatten, als wir so eine Umfrage veranstalteten. Und eine von diesen Fragen auf dem Bogen lautete: Wenn ich Ihnen beweisen könnte, also wirklich empirisch beweisen könnte im Labor, dass die Bibel wirklich aus Gottes Mund hervorgeht, eine Botschaft für Sie persönlich hat, wären Sie dann bereit, dieser Botschaft zu folgen? Glaubt ihr mir? Die allermeisten Leute haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Die lehnen das ab. Und daran sehen wir, liebe Freunde, dass die Fragen um das Wort Gottes gar nicht intellektuell beantwortet werden müssen. Die Fragen um das Wort Gottes müssen mit dem Herzen beantwortet werden. Für manche ist das Intellektuelle vielleicht eine Hürde, aber da werden nicht die Entscheidungen getroffen, sondern die Entscheidungen werden mit dem Herzen getroffen. Und deswegen müssen die Fragen um das Wort Gottes auch mit dem Herzen beantwortet werden. Und deswegen frage ich dich, wie sieht es da bei dir aus? Willst du, dass Gott in dein Leben eingreift? Nach allem, was du bisher gehört hast, würde ich mir so wünschen, dass du erkennst, dass Gottes Wort, dass die Bibel zuverlässig ist. Gott will durch sein Wort persönlich zu dir. Gott will dich erretten. Er will dein Leben ganz neu machen. Oh Mann, wir haben da unser Leben da schon so oft gegen die Mauer gefahren. Da sollten wir endlich jemanden an Steuer lassen, der Ahnung davon hat. Der das Leben wirklich auf die Erfolgsspur bringt. Ja, nicht nur hier für diese Zeit hier auf der Erde. Was sind denn die 60, 70 Jahre? Nein, für die Ewigkeit. Wir sollten unser Steuer unseres Lebens einmal in die Hände dessen legen, der weiß, was das Leben ist und was zu einem erfüllten Leben gehört. Gott hat nur Gedanken des Heils und des Friedens mit dir. Er möchte so gern, dass du einmal eine Ewigkeit lang bei ihm in der Herrlichkeit des Himmels zubringst. Und dafür hat er alles getan und alles gegeben. Er kann nicht mehr tun als das, was er getan hat. Alles ist fertig. Nur kommen musst du. Er schmeißt seine Gnade, seine Bereitschaft, dir zu vergeben. Er schmeißt sie nicht wahllos in die Menge. Keine billige Gnade. Dazu war der Preis zu hoch, den Gott für dich bezahlt hat. Aber er bietet es an. Und er sagt, wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Und ich vergebe dir deine Schuld. Und ich schenke dir neues Leben. Ewiges Leben, bei mir in der Herrlichkeit des Himmels. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir den Weg dorthin finden. Und das Gute ist, liebe Freunde, er hat für dich den Weg schon vorbereitet, indem er seinen geliebten Sohn auf die Erde gesandt hat, damit er für deine Sünden am Kreuz die Strafe, die du verdient hast, auf sich genommen hat. Und genau das hat er getan. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit, vor der ewigen Hölle gerettet zu werden. Und diese Möglichkeit, die hat einen wunderbaren Namen. Und der heißt Jesus Christus. Nur in ihm findest du diese Rettung. Und deswegen sagt der Herr Jesus, der Sohn Gottes, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und auch der große Gott im Himmel, der Vater des Herrn Jesus, auch er macht dein Heil nur an seinem Sohn fest. Deswegen lesen wir im Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen vor sich geht. Wenn du noch kein Eigentum des Herrn Jesus bist, wenn du Zweifel hast, ob du wirklich den Sohn Gottes in deinem Leben hast, dann geh heute nicht nach Hause. Mach es heute fest. Nur in dem Herrn Jesus, nur wenn er in deinem Herzen, und das ist ein bewusster, willentlicher Akt, den Gott von dir erwartet, dass du kommst zu ihm und ihn um Vergebung bittest. Geh nicht nach Hause, weil du weißt nicht, ob Gott dir noch eine Chance gibt, errettet zu werden für Zeit und Ewigkeit. 15 Leute jeden Tag in Deutschland verlieren ihr Leben auf den Straßen. 15 Leute jeden Tag. Und die haben sich alle am Morgen bei ihren Frauen mit Küsschen verabschiedet und haben gesagt, bis heute Abend, Liebling. Und der Abend ist nie mehr gekommen für sie. Es liegt nicht in deiner Hand, deswegen redet die Bibel immer nur von dem Heute. Wenn du die Stimme Gottes in deinem Herzen spürst, geh nicht nach Hause, weil es könnte deine letzte Gelegenheit gewesen sein, wo Gott zu dir redet. Und wenn du nicht sicher bist, dann mach es heute Abend sicher. Gott wartet schon auf dich. Er will dir ewiges Leben geben. Und wir lesen weiter im Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und ich will dich heute Abend am Ende fragen. Willst du nicht heute zum Herrn Jesus kommen? Willst du nicht Frieden mit Gott schließen? Wovor hast du Angst? Hast du Angst, du schaffst die Hürden in deinem Leben nicht? Du hast so viel Schmutz und so viel Dreck aufgeladen. Du hast Angst, dass du strauchelst, dass du es nicht schaffst. Vergiss es. Ergreife die Hand dessen, der sie dir hinhält, der Sohn Gottes. Er will dir helfen, diese Schwierigkeiten zu meistern. Mit ihm zusammen kannst du es schaffen. Und wenn du stolperst, er ist da. Er richtet dich wieder auf. Aber kommen musst du zu ihm. Das erwartet er von dir. Lass doch einfach los und werfe dich in die Arme des Erlösers, Jesus Christus. Und deswegen bitte ich dich an seiner Stelle, so wie mir das Wort Gottes es aufträgt, ich bitte dich an seiner Stelle, schlage die dir angebotene Hand nicht aus. Er liebt dich und er gibt dir heute Abend noch einmal die Chance, errettet zu werden. Und ich bitte dich, komme heute zum Herrn Jesus.